Heute habe ich mir wieder einen Experten eingeladen, und zwar Christian Rahn. Ich stelle ihn auch gleich in der Episode vor, möchte nur kurz erzählen, dass wir mit dieser Episode eine Funktion von Riverside getestet haben. Und zwar haben wir die Episode bei der Aufzeichnung live gestreamt. Einmal zu Riverside, was sehr gut geklappt hat, zum anderen aber auch zu LinkedIn Live, weil der Christian und ich uns von LinkedIn Live Audio-Events kennen. LinkedIn bietet aber auch die Möglichkeit, live zu gehen mit anderen Tools wie eben Riverside, wo man dann noch ein Bild dabei hat. Ob das auch geklappt hat und wie wir diese ganze Streaming-Funktion erlebt haben, darüber sprechen wir in der Episode, aber auch über die ARD-ZDF-Medienstudie. Und wir versuchen, so ein paar Tipps zu geben, welche Content-Strategie könnte man denn 2025 anwenden? Ist Social Media der neue heiße Scheiß? Und wie ist das überhaupt mit dem Wachstum? Auf welche Plattformen sollte man setzen und so weiter? Wir haben uns darüber ausgetauscht und in diesem Austausch eben diesen Streaming-Test gemacht und wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute zu Gast im Nerdcafé ist der Christian Rahn und wir sind heute auch live. Also vielleicht, falls das klappt, keiner weiß es genau. Wenn uns jemand hört, schreibt uns vielleicht Nachrichten, gibt uns Feedback. Es ist ein Test, ich bin sehr gespannt. Wir schauen einfach, was passiert. Ansonsten würde ich jetzt mich auf eine normale Podcast-Episode freuen. Ich freue mich, Christian, dass du hier bist. Christian ist Bearings-Partner für Marketing mit dem Fokus auf die Wirkung. Und der hilft dabei, Strategien zu erarbeiten und gibt sein Wissen regelmäßig bei LinkedIn weiter. Du hast einen Newsletter, du hast einen eigenen Podcast, da war ich auch schon ein paar Mal zu Gast und heute findet quasi die Gegeneinladung statt. Du bist bei mir zu Gast, das freut mich sehr. Wir kennen uns auch schon live in echt im wahren Leben, wie man so sagt, vom Podcamp Hamburg und ja, ich freue mich, dass wir immer wieder einen coolen Austausch haben und jetzt, dass wir dieses LinkedIn Live, Riverside, wie auch immer, Szenario zusammen testen. Christian, moin, schön, dass du da bist.
Ja, moin Johannes. Herzliche Grüße nach Hamburg aus dem Rheinland, wo ich im Moment lebe, ja, oder schon eine ganze Zeit lebe, wo ich so ein bisschen mein Nomadenleben, das ich früher betrieben habe, zum Stillstand gebracht habe und ein bisschen sesshaft geworden bin. Also herzliche Grüße. Ich schaue nebenbei immer so mal ein bisschen auf LinkedIn drauf, ob wir da live zu sehen sind. Ich sehe allerdings nichts.
Also ich habe die Meldung bekommen, dass wir live sind. Ich sehe auch parallel im anonymen Tab-Fenster den Riverside-Stream, der läuft.
Ja.
Gucken wir einfach.
Ja.
Sonst tauschen wir uns einfach unter uns aus, das ist ja auch schön.
However, also spannende Geschichte auf jeden Fall.
Na? Genau, wir wollen ja heute eigentlich über die ZDF-Medienstudie sprechen. Bevor wir das machen, habe ich aber noch eine kleine persönliche Frage, denn ich will hier auch ein bisschen eine Verbindung schaffen. Ich will von allen Expertinnen so einen Song haben, weil ich so eine Playlist dazu anlegen will, wie das ja andere Podcaster auch machen, die so ein bisschen Vorbild sind. Deswegen hast du ein Lied, Christian, das dich in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen beschäftigt hat, wo du sagst, hey, dieses Lied möchte ich teilen, das soll in so eine gemeinsame Playlist unbedingt rein.
Ja, ich habe ganz viele Lieder, weil ich großer Musikfan bin. Aber was mich in den letzten Wochen natürlich bewegt hat, ist so ein bisschen, weil es auch meine Generation so ein bisschen triggert, die Reunion von Oasis. Und mein Favorit von Oasis ist nicht Wonderwall, das ist nicht Look Back in Anger, Don't Look Back in Anger, sondern das ist Live Forever.
Okay, cool.
Und diesen Song gebe ich dir gerne mit in die Liste.
Sehr gerne. Ich habe auch einen. Der ist von Bina Bianca, die habe ich zufällig über Spotify entdeckt und der Song heißt Nein. Das ist ein sehr witziger Song, der geht nur 1,5 Minuten lang und im Prinzip ist das schon der ganze Inhalt. Sie singt einfach Nein und zwar hatte ich gerade von einem potenziellen Kunden, dem ich schon mal gesagt habe, du, das passt einfach nicht. Der hat mich dreimal versetzt und immer wieder vertröstet und so. Dann habe ich schon mal gesagt, du, das passt irgendwie nicht zu uns. Deine Kommunikation und meine, wir haben da verschiedene Werte. Hat er gemeint, okay, danke für die Offenheit. Und jetzt hat sich noch mal jemand aus dem Team noch mal gemeldet und hat gemeint, hey Johannes, wir wollen mit dir arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich den Song dahin schicken. Fand ich irgendwie ganz, ganz witzig.
Ja, spannend. Ja, mit Musik verbindet man natürlich eine ganze Menge, ne? Man kann Botschaften senden, auch ein bisschen subtiler. Marketing nutzt ja auch gerne Musik. Und da sind wir schon ein bisschen beim Stichwort Audio, oder?
Ja, voll. Ich habe einen, mit dem einen Blick auf den Riverside-Chat, da schreibt jemand, dass er uns sieht. Und ich denke auch hört. Also scheint zumindest zu Riverside zu funktionieren.
Dann herzliche Grüße an die Audience nach Riverside.
Liebe Grüße. Ich habe mir diese Studie auch, also erstmal deinen Beitrag durchgelesen, den verlinken wir auch natürlich in den Shownotes, und die Studie angeschaut. Und ich fand es wirklich krass, dass 73% mindestens einmal die Woche lineares Fernsehen gucken. Also das hat mich am meisten überrascht in der ganzen Studie. Wie fandst du das?
Ja, also lineares Fernsehen ist natürlich rückläufig, aber es ist noch da, ne? Und natürlich tun auch die ganzen linearen Fernsehsender eine Menge dafür, das Publikum zu halten. Die bieten ja eine ganze Menge an, indem sie ihre Formate ja auch in eigenen Apps, in Streaming-Ads reintun und meist ja auch schon, bevor etwas im linearen Fernsehen läuft, dass sie schon vorab gestreamt werden kann in den Apps. Manche Dinge auch exklusiv, Stichwort Comeback von Stefan Raab, der ist ja jetzt bei RTL gelandet.
Und RTL Show, Plus.
Bei RTL, ja, genau, er ist bei RTL Plus in diesem Streaming-Dienst von RTL drinne, ja, und wird eben nicht im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Auch da überlegt natürlich das Fernsehen, wie kann man eigentlich der neuen Zeit begegnen? Ja, wie kann man da sich moderner aufstellen, weil selbst bei dieser hohen Zahl, als sicher lineares Fernsehen ist tot. Ja, es lebe das Fernsehen on demand.
Glaubst du, dass das so bleiben wird oder wird der irgendwann auch ins normale lineare Fernsehen rübergehen?
Ah, schwer zu sagen. Es hängt doch auch ein bisschen davon ab, was die Fernsehsender so ein bisschen an Quote brauchen und wie sie das Publikum einfach halten können. Weil am Ende privates Fernsehen, besonders privates Fernsehen, lebt ja einfach davon, Werbezeiten zu verkaufen. Werbezeiten im linearen Fernsehen sind billiger geworden, als es früher mal war, kriegt man heute günstiger. Es gibt auch ganz neue Möglichkeiten. Durch die Smart-Fernseher kannst du ja sehr smarte Werbung ausspielen. Das heißt, tatsächlich lohnt sich auch einmal auch eine sehr regionale Werbung. Das heißt, wir gucken zum Beispiel dasselbe Programm im Smart-TV und dann wird das Bild manchmal ein bisschen kleiner und dann hat man quasi so einen Rahmen drumherum, wo dann Werbung eingespielt wird. Und selbst wenn wir gleichzeitig da Werbung schauen, siehst du eine andere als ich.
Aber ich glaube, bei RTL Plus sollte eigentlich gar keine Werbung kommen, oder? Man zahlt ja für das Abo dort.
Ja, ich glaube, die haben so einen Mix, ne? Also so einen freien Zugriff, wo die auch Werbung mit reinknallen und dann letztendlich einen zahlenden Abo-Dienst. Ne?
Tatsächlich, also als bei diesem Boxkampf, diese Sendung vor ein paar Tagen, wollte ich mir natürlich anschauen, einfach aus Neugierde, wie die das machen. Hab mir extra deswegen einen RTL Plus-Account gemacht, allerdings einen kostenlosen. Und da konnte ich es nicht anschauen. Oder da war es auch nicht mit Werbung, sondern ich musste wirklich ein bezahltes Abo machen und das unter uns gesagt, war es mir nicht wert. So sehr vermisse ich den Raab nicht, dass ich dafür jetzt Geld zahlen muss.
Ja, also es wird sich rausfinden müssen. Ich glaube, momentan ist halt so, was auch die hohe Nutzer- oder Nutzbarkeit des linearen Fernsehens noch betrifft, ist letztendlich, man weiß ja gar nicht, was man buchen soll. Ne? Ja, also es wird irgendwann sicherlich Player geben, wie zum Beispiel ja auch schon Sky es anbietet jetzt oder auch Telekom. Ist jetzt übrigens mal so Disclaimer, mache jetzt keine Werbung für die Marken, aber es sind halt nun mal die Marktspiele. Versuchen jetzt über das Thema Magenta ganz viel anzubieten. Das heißt, dass du über diesen Account auch Zugriff auf Netflix hast und andere. Und spannender Markt, wo auch ja Amazon relativ früh eingestiegen ist, dann in den Streaming-Markt, wo man sagt, hey, dein Kerngeschäft ist doch eigentlich, ich sag mal so Retail oder Handel. Wobei das ja auch schon lange nicht mehr stimmt, weil 50% ihrer Umsätze macht Amazon schon seit langem mit digitalen Diensten und Cloud-Service und so weiter.
Ja.
Auch die haben das früh erkannt. Achtung, da kommt etwas, was ja vor allem auch der Kinobranche wahnsinnig zu schaffen macht. Also ich glaube, um vielleicht den Punkt zu finden, Fernsehen lebt vielleicht länger als Kino, wenn Kino sich nicht neu erfindet.
Wobei ich zum Stichpunkt Kino, also ich habe jetzt Disney Plus gerade abgeschlossen, um es zu testen. Da ist Alles steht Kopf 2 schon verfügbar. Und der war ja gerade erst, oder läuft sogar noch im Kino, ne? Also das geht dann so schnell, dass die das dann mit übernehmen und natürlich die Leute dafür dann bezahlen wollen. Für so einen Film würde ich auch bezahlen.
Ja, du, es ist letztendlich eine Geschichte, wie kannst du die Produktionskosten oder wie kannst du deine Gewinne maximieren? Um Disney steht es nicht gut. Mhm. Das weiß man ja auch, dass die im Grunde irgendwie sich aufrappeln müssen. Disney Plus alleine wird sie auch nicht retten. Dazu haben sie eigentlich zu viele Flops geliefert. Oder hätten sie nicht den Deal geschlossen bezüglich der Star Wars-Geschichte, dann wäre es auch noch übler um Disney bestellt. Hat vermeintlich auch Gründe. Man hat ja dann den Bob Iger zurückgeholt, ja, der eigentlich quasi nicht mehr in der Firma war, um die Firma wieder nach vorne zu bringen. Also in Medien ist, glaube ich, ein schwieriges Pflaster im Moment, weil du hast natürlich ein wahnsinniges Angebot, gerade auch durch Digitalisierung. Vieles entsteht mittlerweile im Computer, KI animiert. Das heißt, du kannst heute natürlich Effekte noch viel stärker machen. Die werden Blockbuster um die Ohren gehauen, wobei viele Filme, der eine heißt, wie der andere sich anfühlt. Ja, wenn man mal zurückdenkt, als ich Kind war, da waren James Bond noch was Besonderes. Da wusstest du, wenn du in James Bond gehst, da sind die neuesten Special Effects verwendet und so weiter. Heute ist ein Bond eher relativ müde. Ja, bei mir, da muss ich zur Ehrenrettung sagen, ich war einer der Leute, der gesagt hat, Danny Craig, oh Himmels Willen, wie kann man den zum Bond machen? Mittlerweile rangiert er bei mir vor Sean Connery. Ja, weil der so dicht an der Originalfigur aus dem Buch ist wie kein anderer. Und er durch die Story und nicht durch die Effekte das so wahnsinnig interessant gemacht hat.
Wir haben zwei Menschen mindestens im Livestream, die schreiben nämlich hier im Chat, der Andreas und der Frank. Moin, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Was ich in der Studie von der Formulierung her so wirklich crazy fand, da stand, über 90% nutzen Streaming-Dienste selten. Hast du das auch gelesen, diesen Satz? Ich meine, was soll das bedeuten? Also das 10% ist oft und das heißt überhaupt oft. Da ist gar keine genaue Zahl dabei gewesen.
Genau, für mich es ist ja sehr viel schwammig. Ja, man hat ja diesmal auch zum ersten Mal eine Medienstudie und diese berühmte ARD/ZDF-Online-Studie zusammengefügt. Mhm. Da frage ich mich natürlich auch, manche Sätze verstehe ich nicht, weil die für mich eigentlich geschrieben, so ein bisschen auch im Widerspruch zu dem stehen, was da eigentlich dann an Zahlen auftaucht. Von daher, ja, sehr, sehr spannend. Und ich frage mich natürlich immer auch, wenn davor steht ARD und ZDF, ja, wer ist da der Urheber und passiert das wirklich völlig wertungsfrei? Ja, oder ist da manchmal auch bei der einen oder anderen Formulierung nicht der Wunsch der Vater des Gedanken?
Ja, das ist ja bei jeder Studie so, ne? Da muss man immer gucken, wer hat den Auftrag gegeben. Wobei ich bei denen schon auch fand, parallel zu diesem Satz, über 90 nutzen selten, steht gleichzeitig drin, Musik und Podcast ist im Aufschwung. Das passt ja irgendwie auch nicht so ganz zusammen, finde ich.
Ja, ich finde, das passt überhaupt nicht zusammen, weil wenn man sieht, dass mittlerweile tatsächlich ja Streaming-Dienste oder Podcast, ja, das lineare Radio überholt haben, ja, und Radio hören ja noch relativ viele, sei es alleine morgens, wenn du ins Büro kommst, im Büro während der Arbeitszeit, ja, um dann irgendeinen Sportbeutel oder eine Tasse vom WDR oder vom 80s zu gewinnen, ja, oder auf dem Weg zur Arbeit. Ja, das ist ja so Klassiker, ne? Man setzt sich, also ich mach's ja auch, wenn ich unterwegs bin, bei mir läuft der meiste Nachrichtensender, dann läuft ja im Grunde lineares Radio. Ja. Da eher schon dann über DABT. Das ändert sich natürlich ganz stark. Also ich glaube, dass die Medien, der Medienkonsum, auch die großen Zeiten der Tagesschau sind meiner Meinung nach vorbei. Ja, und schlichtweg, weil die Leute halt rund um die Uhr Nachrichten hören können und sich nicht um 8 Uhr vorm Fernseher setzen müssen, um zu wissen, was ist heute am Tage passiert. Du kannst dich ja fast gar nicht mehr wehren dagegen, gegen diese Informationsflut auch an Nachrichten. Also wenn du nicht alle Push-Nachrichten, alle Apps ausschaltest, dann kriegst du ja alle 10 Minuten irgendeine Nachricht, was gerade in der Welt passiert. Du kannst ja im Grunde live dabei sein, wenn irgendwo der Dritte Weltkrieg ausbricht, ne?
Ja, mir ist gestern was Witziges in dem Zusammenhang bei mir selber aufgefallen. Und zwar schaue ich sehr gern, wer steht mir die Show? Es ist so eine Show mit Joko Winterscheid, mit 4 Promis und einem Wildcard. Also ein Nicht-Promi kann da mitmachen. Ich habe mich auch mal beworben und man kann einfach die Show gewinnen. Ja, also wenn du gewinnst, bis zum Moderator von der Show. Finde einfach sehr, sehr lustig, weil es ist eine Quiz-Sendung, aber es geht nicht so sehr, nicht wie Wer wird Millionär, sondern es ist wirklich das Drumherum einfach lustig und dann, wie das die anderen machen, wenn die gewinnen. Also eine ganz echt coole Show. Und die könnte ich natürlich in der Mediathek schauen, halt einen Tag später, ohne Werbung sogar, bei Join. Aber ich habe mich da so dran gewöhnt, diesen Sonntagabend Lagerfeuer-Stimmung. Habe ich es mir gestern Abend im linearen Fernseher angeschaut, um 20.15 Uhr. Aber nicht mit dem Fernsehkabel, was so aus der Wand kommt, wie man es kennt, sondern mit der Join-App, weil ich gar keinen Fernsehanschluss mehr habe zu Hause. Das war so ein surreales Erleben. Lineares Fernsehen in der Mediathek schauen.
Ja, also das Spannende ist ja auch, wenn man so denkt, warum das lineare Fernsehen in diese Richtung geht. Ja, wir haben ja heute, ich bin immer ganz brutal, ne? Wir haben ja heute kein wirklich gutes Qualitätsfernsehen mehr. Ja. Ja, wir haben nur noch Formate, die kommen meist aus dem angloamerikanischen Raum. Ja, werden ein bisschen aufgedeutscht. Ja, Stichwort Endemol, ja. Und da wird das durchgejubelt. Und ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, ja, aber teilweise, du hast tausende von Kochshows, tausende von Quizshows, alles austauschbar. Mittlerweile hast du die gleiche Seifenoper-Kram der Privaten auch im Öffentlich-Rechtlichen, wo ich dann sage, naja, okay, jetzt können wir langsam mal über die 17,85 Euro reden, ja? Ja, tut das wirklich Not? Und wenn ich dran denke, früher waren Samstagabendshows, ja, das waren so Straßenfeger. Da saßen 20 Millionen vor. Ne? Jetzt weiß ich, in den 80ern hatten wir nicht dieses Angebot wie heute. Heute verstehe ich alles. Trotzdem ist auch die Qualität nicht mehr die. Ja, früher eine Samstagabendshow, da es waren Musical-Elemente drin, da war Unterhaltungs drin. Mhm. Da gab es noch den Beruf des Entertainer. Der konnte alles. Ich sag mal Harald Junke. Der konnte nicht nur saufen wie ein Großer, der konnte tanzen, singen, moderieren, Sketche, Filme drehen. Also solche Typen hast du heute ja eigentlich auch nur noch ganz, ganz selten.
Oder auch jetzt, aktuell finde ich es ein bisschen kritisch, aber Thomas Gottschalk war ja schon auch mal ein Charakter, wo man dachte, okay, Wetten, das verbindet so alle Generationen vom Fernseher am Wochenende.
Ja, wobei ich persönlich ja finde, ich bin großer Fan von Wetten, dass mit Frank Elstner, der tatsächlich das einzige Format, das in Deutschland erfunden wurde, ne? Wetten, dass. Und wenn ich mich als Kind erinnere, da sind die Promis alle gekommen, haben sich da hingesetzt und dann saßen die da 90 Minuten oder 120, weil er auch immer bezogen hat, haben gewettet, haben
geschafft. 8 Stunden gefühlt, oder?
Ja. So, heute kommen die Promis rein, sagen, ja, schafft er nicht. Übrigens, das ist meine neue Platte, das ist mein neuer Film. Ach, mein Helikopter steht, ich muss los.
Ja.
Ja, und das macht es, glaube ich, auch aus, warum sage, brauche ich mir gute Vorsätze. Ja, da kann ich mir 2 Tage später die Highlights bei TikTok anschauen.
Ja, absolut. Ja.
Und ich glaube, das ist so der Grund. Also ich glaube, aber insgesamt, dass die Digitalisierung hat es anders gemacht, das Medienverhalten hat es anders gemacht. Wenn ich meine Tochter anschaue, die wird überhaupt nicht auf die Idee kommen, Google aufzumachen.
Okay, was ganz anderes Thema, aber ich sehe es gerade im Chat, sorry für das Hin- und Herspringen, weil es ja auch ein Test ist und ich Feedback gerade kriege, dass das über LinkedIn gar nicht ging. Also der Stream, ne? Im Riverside-Stream Stream wird man gesehen und gehört und die Leute können chatten und Feedback geben, aber bei LinkedIn anscheinend nicht.
Ja, also ich gucke auch nochmal auf meinem Bildschirm bei LinkedIn, passiert auf deinem Profil eigentlich leider gar nichts.
Vielleicht sieht man es ja, wenn wir dann auf Stopp drücken. Weil es dann wird dann das Video gepostet.
Dann steht vielleicht wahrscheinlich, das Event hat stattgefunden.
Genau.
Ja, also ganz optimal läuft das bei LinkedIn noch nicht rund. Die sind da ja sehr mit sich irgendwie beschäftigt, sage ich es mal so nett formuliert.
Ich habe es jetzt halt mit meinem Privatprofil verknüpft. Was wir nochmal beim nächsten Mal testen können, du hast ja, glaube ich, über 100 Follower bei dir auf der Seite, dass wir es über die Seite verknüpfen. Vielleicht geht's
tatsächlich kann ich auf all meinen Seiten oder auf den meisten meiner Seiten streamen. Ich habe ja tatsächlich eine Seite für mein Unternehmen, womit ich mein Geld verdiene. Mhm. Und ich habe auch eine Seite für meinen Podcast, den ich ja bewusst nicht monetarisiere, im Moment zumindest, sagen wir mal so. Ja. Wobei ich nicht gegen Monetarisierung vom Podcast bin, um Himmels Willen. Ja, das ist bei mir eine ganz spezielle Situation. Und tatsächlich kann ich da in beide rein streamen. Hab's aber mit Riverside noch nicht probiert. Ich habe tatsächlich, jetzt haben wir mal, weil wir jetzt schon tausendmal Riverside gesagt haben, jetzt haben wir mal StreamYard. Gibt auch noch Restream. Mit StreamYard war ich sehr zufrieden. Allerdings passt da der meiner Meinung nach im Moment der Funktionsumfang nicht mehr zu der Preiserhöhung, die da ins Haus steht.
Jetzt hast du ja mal ganz durch die Blume dein Business erwähnt. Christian, absolut gerechtfertigt. Was ist denn dein Content-Tipp? Was soll ich denn, wenn ich jetzt starte mit meinem Business? Sage ich mal, ich bin Freiberufler, ich mache mich selbstständig mit, mit Luftballons verkaufen oder mit WordPress. Komm, ich will was davon haben, mit WordPress-Schulungen. Wo soll ich mein Content veröffentlichen?
Ja, das spielt im Grunde gar keine Rolle, sage ich meistens. Sondern gucken mich immer Leute so ganz erstaunt an, sage ich, du darfst dich als allererstes nicht verzetteln. Ja, sondern du musst klar im Fokus haben. Und wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du dich ernsthaft mit deiner Zielgruppe beschäftigt hast, dann weißt du auch ungefähr, wo die sind. Und dann gehst du dahin. Ich sehe immer wieder Leute, die fangen auf 17 Plattformen parallel an. Ja, und das bindet riesen Ressourcen. Und macht so ein Stück weit, ich nenne das ganz gerne Content-müde, weil das meine Kundin zu mir gesagt hat, dass Leute einfach Content-müde sind, weil nichts funktioniert. Nee, weil du nichts richtig machst. Ja, du fühlst dich total ausgelaugt, es kostet Energie, es kostet Zeit, es kostet Ressourcen. Dann ist es ja nicht so, dass du, wenn du ein Video produzierst, das ja einfach in jedem Format überall hochladen kannst, weil eine Plattform hätte es gern so, eine hätte es gern so. Ja, dann gibt es so Hacks wie Untertitel sollte man bei TikTok selber generieren. Bei Instagram kannst du es mittlerweile auch. Ja, und da fahren die eigentlich viel besser drauf auf, weil dann der Algorithmus, wenn er den Untertitel kreiert hat, im Grunde versteht die KI auch besser, worum es geht und hast eine größere Reichweite. Nutze die Kanäle, ja, die dir vertraut sind, wo deine Kunden sind. Ja, also es wird ganz, ganz viel Geld. Es machen nicht nur Freelancer eigentlich, finde ich sagen jetzt falsch, aber ja, doch, machen sie falsch. Das machen auch viele Großunternehmen falsch, die dann One-to-Many machen wollen, anstatt mal sich fokussiert rauszusuchen, was gibt denn Sinn. Und wenn das richtig funktioniert, dann kann man ja auch um eine Zielgruppenerweiterung nachdenken. Du musst auch deine Zielgruppe im Auge behalten. Wandert die vielleicht? Ja, also natürlich eine Menge YouTuber mittlerweile auch bei TikTok und haben bei TikTok eine größere Reichweite und sich einen stärkeren Kanal aufgebaut, als YouTuber es hat.
Oder bei Twitch sehe ich auch viele.
Ja.
Ich habe da ein Posting von dir gelesen zum Thema Omnichannel, Opti-Channel.
Ja.
Das lese ich da so ein bisschen raus. Geh doch da noch mal ein bisschen drauf ein. Was ist der Unterschied und ist das ein Widerspruch oder kann ich auch beides machen?
Ja, die Frage ist immer, wie definiert man das? Es gibt ja, ich halte ja gar nicht so von akademisch-wissenschaftlichen Definierungen, die irgendwo in einem Lexikon stehen. Ja, Omnichannel grob gesagt heißt, dass du auf möglichst vielen Kanälen unterwegs bist, nicht nur auf einen. Mhm. Das gibt ja Sinn. Nehmen wir mal so einen klassischen Outdoor-Ausstatter, ja, in der Mönckebergstraße. Für den macht es natürlich total viel Sinn, wenn man den auch im Netz findet, online findet. Und wahrscheinlich macht es sogar viel mehr Sinn, wenn er seinen eigenen Shop hat und vielleicht sogar noch auf der einen oder anderen Marktplatz tätig ist. Ja. Mhm. Damit meine ich jetzt gar nicht mal die Amazon, da gibt es ja auch einen Realmarktplatz, Douglas hat einen Marktplatz, also ganz, ganz viele Marktplätze, die für sich Reichweite bringen oder Sichtbarkeit bringen. Opti-Channel wiederum ist ein Punkt, wo du dich wirklich fokussierst auf die Dinge, die funktionieren. Ja, also wenn du doch siehst, dass bei dir im Laden gekauft wird, dass auf deiner Webseite gekauft wird und vielleicht jetzt mal auf dem Realmarkt total dein Zeug gut funktioniert, warum willst du noch wahnsinnig viele Ressourcen in Amazon reinpumpen? Also gerade wer einen Amazon-Shop betreibt, der weiß, das ist kein Zuckerschlecken, das kostet echt viel, viel Zeit, weil die ganz starke, brutale Anforderungen haben an Artikelbeschreibungen, an ganzen Wirtschaftsdaten und so weiter. Und da geht es eigentlich drauf, was stecke ich da rein, was kommt da für mich raus und was ist wirklich der optimale Channel für mich? Und das kann halt alles Mögliche sein, das kann auch WhatsApp sein. Ja, klar, du musst dir immer Gedanken machen, wie ist es mit Datenschutz, wie ist es mit dies, wie ist es mit das? Da kann ich mir nur sagen, weil ich oft auch gefragt werde, hey, du hast ein Tool empfohlen, so ein amerikanisches Tool, wie ist es da mit Datenschutz? Da ist es mir im Grunde egal.
Ja.
Ja, ich kann dir das Tool, die Funktionalitäten vorstellen und da musst du als Unternehmer entscheiden, kannst du das verantworten? Also ich kann ja nicht die datenrechtlichen oder juristischen Entscheidungen für dich als Unternehmer treffen. Ich weise ganz gerne darauf hin, dass es da natürlich immer Bedenken geben kann, was kannst du machen, was kannst du nicht machen. Großes Thema jetzt gerade auch für Content Creator ist, wann darf ich jetzt wie wirklich CapCut nutzen?
Mhm.
Ja, da schreien natürlich ganz, ganz viele, kannst du eigentlich gar nicht. Ja, dann guckst du, okay, naja, das sind aber eigentlich alles Videoprofis, die möchten eigentlich ihre eigene Dienstleistung verkaufen. Dann gibt es Leute, die sagen, ach, kannst du alles machen. Dann gibt es Leute, die lesen die AGBs, dann kannst du ja auch anfangen, über die AGBs zu schreiben. Ja. In AGBs steht zum Beispiel bei CapCut drinne, Da muss man unterscheiden, ist das eine freie Lizenz oder ist es die Pro? Dann gibt es ja noch eine Business-Lizenz. Da steht drin, ist vorrangig gedacht für die Verwendung auf TikTok, weil CapCut ja zu TikTok gehört, zum selben Konzern. Und die bieten aber selber in ihrer App.
Ich glaube, man darf sogar nur in TikTok verwenden eigentlich.
Ja, ja, so könnte man den Satz verstehen. Aber sie bieten in ihrer App selber an, dass du die Dinge direkt aus CapCut auf Instagram, auf YouTube und so teilen kannst. Also bieten selber eine Funktionalität an, die im Widerspruch zu dem steht, was da drin steht. Da steht auch der Satz drin, wir planen aber die Erweiterung für andere Plattformen. Ja? Also es ist juristisch wahrscheinlich alles total schwammig oder ja, jeder Jurist freut sich, weil das so eine schöne ist, kommt drauf an, Antwort. Ne? Da freut sich jeder Anwalt drüber.
Aber
ne?
Wenn du es mit dem Tool zu Instagram zum Beispiel teilst, dann ist wahrscheinlich irgendein Logo oder irgendwas drin, was
da für die Werbung Branding macht, sein, oder? Genau, da ist ein Branding oben, CapCut drin, ne? Was wiederum dann gebremst werden kann auf der Plattform. Ne?
Ja.
Also was ich so machen kann als Hinweise für Content Creator, diese Tools gibt, setze ich damit auseinander, weil ich mache ja zum Beispiel auch keine riesen Tutorials über anderthalb Stunden, erkläre irgendetwas. Ich sage nur, hey, guck mal, da gibt es etwas. Wer mir auf LinkedIn folgt, der weiß, ab und zu haue ich mal so ein paar Tipps raus. Opus Clip, ja, war so ein schönes Beispiel, ist sensationell. Ist nach wie vor gut, aber das, was Opus Clip macht, nehmen jetzt viele Schnittprogramme schon als Funktion auf. Ja, also diese Kurzclips kannst du jetzt auch im CapCut schon produzieren.
Okay.
Aber nicht so gut wie Opus Clip, muss man auch mal zumindest an der Stelle noch sagen. Da hat mich mal jemand gefragt, ey, wie viel Geld gibst du eigentlich für Tools aus? Also nicht jedes Tool, das ich hier vorstelle, auch in der Premium-Variante, habe ich selber. Also Opus Clip ist ein geniales Tool, um Kurzclips zu erzeugen aus Longform-Videos. Da ich aber gar keine Longform-Videos für mich selber aufnehme,
ja,
brauche ich es nicht. Aber es das heißt ja nicht, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der YouTube-Tutorials anbietet, würde ich ihn immer empfehlen, macht daraus Kurzclips und schießt die ab in die sozialen Medien, um letztendlich Traffic auf deinen YouTube-Kanal zu kriegen.
Ja, cool. Moin aus dem Schnitt und eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir diese Episode gefällt, nutzt doch gerne jetzt die Chance und lass mir ein Abo da. Und wenn du magst, empfehle den Podcast gerne weiter. Denn dann haben noch mehr Menschen die Chance, WordPress zu verstehen. Apropos verstehen. Diese Episode wird unterstützt von der Gehirngerecht Digital GmbH. Bei gehirngerecht.digital bekommst du ebenfalls viel Wissen und viele Tipps, wie du deine eigenen Inhalte und deine WordPress-Seite barrierefrei gestalten kannst. So bist du für das kommende Gesetz Mitte 2025 bestens vorbereitet. Jetzt aber genug geschnackt. Weiter mit der Episode. Ich teste gerade Instagram mit dem Nerdcafé.
Mhm.
Also den Podcast gibt es ja erst seit einem Jahr, jetzt ab jetzt quasi mit Interviews, das wächst so ein bisschen. Und ich persönlich mochte Instagram nie, bin da nicht warm geworden mit. Ich mag auch Meta nicht so gerne. Aber genau wie du sagst, dachte ich jetzt, okay, wahrscheinlich ist es für den Podcast schon cool, um noch mal ein bisschen mehr Reichweite und mehr Leuten zu helfen mit WordPress und so. Und jetzt habe ich es für mich so gelöst, dass die Sonja ist meine Assistentin, die kennt sich auch besser aus damit. Die jetzt Insta betreut und dann ist der Podcast quasi da, aber ich persönlich muss da nicht in das Rabbit Hole in Anführungszeichen reinsteigen.
Ja, also tatsächlich, du musst ressourcenschonend arbeiten und wenn du Dinge outsourcen kannst, dann solltest du es tun. Das ist ja eh immer, also viele gerade jetzt so Gründer und Freelancer, die scheuen ja so ein bisschen davor zurück, auch zu investieren. Mhm. Aber die beste Investition ist immer die in dich selber, also dich irgendwo fit zu machen in einem Bereich und dann aber auch zu sehen, was kann ich davon abgeben. Ja, und dann sagen, okay, ab jetzt habe ich einen gewissen Punkt, wenn ich jetzt wachse, dann musst du ja auch mit deinen Ressourcen wachsen. Das heißt, du kannst nicht unendlich viele Dinge bespielen im Marketing. Du kannst ja auch nicht unendlich viele Kunden. Stell dir mal vor, du kriegst jetzt die versprochenen 94 Neukunden jeden Monat.
Anfragen, nur die Anfragen, Christian.
Ja, ne, und garantierte 30 Erstgesprächstermine. Stell dir mal vor, es werden alles Kunden. Das schaffst du ja nicht. Also musst du entscheiden, okay, ich muss wachsen. Ich muss dann natürlich erstmal in mein eigenes Unternehmen investieren und Ressourcen schaffen.
Ja.
Oder ich muss sagen, ich habe für mich mein Geschäftsmodell entwickelt. Ich möchte halt nur 12 Kunden im Jahr. Dann ist das auch für dich in Ordnung. Und das Gleiche ist natürlich auch, dass man als Freelancer nicht Erwartungen wecken sollte, die man nicht erfüllen kann.
Ja.
Also auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also ein bisschen mehr Real Talk in Social Media als Glamour Talk.
Das stimmt. Und was mir auch immer geholfen hat, war nicht so sehr Einzelkämpfer sein, auch mit Leuten zusammentun. Wir machen viel, wir tauschen uns aus. Man kann sich unterstützen gegenseitig. Warum immer warum immer nur für sich kämpfen, warum nicht zusammentun? Das finde ich, machen viel zu wenige.
Ja, du, also ich bin ja Mitglied, ich bin ja Genosse, ne? Also ich bin tatsächlich Mitglied einer Genossenschaft. Und zwar, als das, ich mache mal jetzt kurz Werbung, Visible Ruhr, das war die erste Genossenschaft des digitalen Wandels. Und da ging es darum, dass der Strukturwandel im Ruhrgebiet eigentlich viel weiter fortgeschritten ist, als er nach außen sichtbar ist. Ja, also das Ruhrgebiet ist wahnsinnig technologisch eigentlich aufgestellt. Wir haben wahnsinnig starke Startups und Technologieunternehmen hier. Weiß ich, Roncalli tritt ja seit einigen Jahren schon gar nicht mehr mit echten Pferden auf, sondern mit Hologrammen. Mhm. Die Technologie kommt aus Castrop-Rauxel.
Ja, was?
Mitten im Ruhrgebiet.
Okay.
Ja, der war sogar schon in Amerika, kennt man den. Der hat Kunden in Amerika. Ja, nur hier irgendwie nimmt ihn keiner zur Kenntnis. Also, was ich damit sagen will, Visible Ruhr halt sichtbar machen. So, und da sind wir auch, mittlerweile sind da 94 Unternehmen drin. Manche sind ein bisschen größer. Größer heißt aber auch noch klein. Ja, mhm. Also kein Konzern. Bis hin zu Einzelkämpfer im Social-Media-Bereich, im Web-Bereich und so weiter. Und auf einmal können wir aber zum Beispiel an Ausschreibungen teilnehmen. Also öffentliche Hand zum Beispiel oder größere Unternehmen schreiben mir alles aus. Das kriegst du als Freelancer überhaupt nicht gestemmt, weil du die Ressourcen gar nicht hast, überhaupt durch diesen Formular-Ausschreibungsdschungel durchzuarbeiten. Und zum anderen natürlich auch, fehlen dir dann von 18 Kenntnissen hast du 2. Ja, aber du hast noch 16 Partner.
Ja.
Du trittst quasi als Visible Ruhr tritt nach außen auf, ja, und hat dann quasi 16 oder 17 Subunternehmer. Das heißt, du kannst auf einmal lukrative Aufträge, die du als Einzelkämpfer gar nicht bekommen kannst. Und das kannst, und unser Motto ist übrigens, Gemeinsamkeit ist unsere Stärke. Und ja, das kann ich allen nur empfehlen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, gründet alle eine Genossenschaft oder dergleichen oder schießt euch da an, sondern schaut mal, wen habt ihr denn zum Beispiel in eurem Umfeld, mit denen ihr Schnittmengen habt. Und nicht immer muss das auch, das ist ja wichtig bei uns zum Beispiel, ja. Wir haben uns ja auf dem Podcamp kennengelernt, wir haben uns ausgetauscht, du bist bei mir zu Gast gewesen im Podcast. Und das ist ja auch schon eine gegenseitige Unterstützung, weil du teilst dein Netzwerk mit mir, ich teile mein Netzwerk mit dir, das heißt, du kriegst eine größere Sichtbarkeit. Und es muss nicht immer unbedingt eine gemeinsame Kunde sein oder es muss nicht gemeinsames Geld verdienen sein. Mhm. Ja, manchmal ist es einfach auch nur so ein bisschen Multiplikator zu sein oder mal eine Tür zu öffnen. Und das halte ich für unheimlich wichtig.
Ich erlebe das gerade in der Podcast-Bubble. Bin ich ja doch noch recht neu drin und durchs Podcamp, durch Meetups, durch Austausch, durch verschiedene, wie du sagst, man ist Gast gegenseitig. Ist so eine geile Unterstützung, finde ich. Ich habe da so wenig, wie sagt man, Ellbogenkämpfe. Ich habe das Gefühl, dass alle sich helfen gegenseitig. Und das finde ich wirklich richtig cool. Das hätte ich nicht gedacht am Anfang.
Ja, man hat immer so ein bisschen so, das ist auch Angst von Freelancern. Ich merke das so, wenn man auf Messen ist oder auf Netzwerkveranstaltungen, die wollen dann nicht so richtig aus sich rauskommen, nicht erzählen, weil könnte ja einer dabei sein, dann macht das Gleiche. Und, ja, aber dann brauchst du nicht zu einer Netzwerkveranstaltung
gehen. Ja.
Weil das ich weiß jeder. Ja, und was ich kann auch ganz viele. Ja, und find Menschen buchen mich halt für meine Dienstleistung, nicht nur, weil ich ein gewisses Wissen habe, sondern vielleicht auch eine gewisse Art habe, Dinge anzunehmen und mein Können umzusetzen. Und da gehören auch ein Stück weit Werte dazu.
Ja, komm, erzähl die Story mit dem
Käppi. Ganz, ganz viele Leute sagen, ey, den Vogel da mit dem scheiß Football und so, das kann doch nicht ernsthaft hier irgendwie Marketingdirektor sein. Doch. Kannst du nachfragen. Ich schicke dir die Adresse, ich kann anrufen, ich war Marketingdirektor einer 40-Millionen-Firma.
So. Ja, du hast ja mal auch einen Job bekommen, gerade wegen dem mit deinem Auftreten.
Eben, ja, also das, Leute entdecken das dich dann ja auch und sagen, ey, den Typ will ich mal kennenlernen und hast du nicht Lust, mal bei uns vorbeizukommen? Und du passt irgendwie, wir finden diese Art auch gut, weil wir glauben, du nimmst auch unser Team gut mit.
Ja, das ist immer halt im Stichwort Personal Brand, ne, die man so aufbaut.
Ja, man kann ja dieses Personal Branding, ich tue mir schwer damit manchmal, weil das wirklich so durchgezogen wird bei LinkedIn. Es ist leider ein treffendes Wort, ja, und aber ich würde eher ganz gerne immer so von einer Positionierung sprechen. Ja, und von der Positionierung deiner Person innerhalb eines Marktes. Ja, also ich meine nicht diese klassische Positionierung, wo bist du, was machst du, wer ist dein Kunde, sondern eher, wie positionierst du dich ganz persönlich als Gesicht deines Unternehmens? Das ist natürlich gerade als Freelancer, kannst du ja noch so fancy Markennamen ausdenken, ne? Ja, also Nerdcafé ist super geiler Begriff, finde ich total cool. Ja, ne?
Okay.
Ja, aber am Ende schauen die, das ist der Johannes. Und am Ende buchen die nicht Nerdcafé, ja, am Ende buchen sie Johannes.
Ja, aber ich habe bei dem Stichwort Positionierung muss für dich eher ein fachliches Denken. Das ist meine mhm. Wahrnehmung. Bei Personal Brand denke ich schon an Charakter und man gefällt nicht jedem, aber ist ja auch gut so, ne? Weil ich will ja gebucht werden wegen mir und nicht, weil ich der Billigste bin oder so ein Quatsch. Deswegen passt es für mich ganz gut auf.
Ja. Ich bin letztens gefragt worden von einem Geschäftsführer, der hat mich gefragt, sag mal, arbeitest du auch für Menschen? Ich sage, ich arbeite am liebsten eigentlich immer für Menschen. Er meinte das aber anders. Er meinte nicht für die Unternehmensmarke, sondern einer Personenmarke. Ja, ich hatte vor Jahren schon mal einen Artikel geschrieben, eine Marke namens Du. Und das hatte der gefunden. Irgendwie, keine Ahnung, ein Artikel aus dem Jahre 2016, 17 oder so. Und sage ich, ja, das mache ich auch zwischendurch ganz gerne hin und wieder. Dann kam es dazu, ob ich ihm zu Personal Brand aufbauen kann. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Aber was hältst du davon, wenn wir dir eine digitale Identität schaffen? Ja, das ist doch viel smarter, als wenn du sagst, du musst jetzt irgendwie branden. Weil wenn du gebrandet wirst, dann wird es ja so gestaltet, dass du irgendwo reinpasst. Wenn du dir eine Identität aufbaust, ja, dann schaffst du die und du bist da. Und dann akzeptiert dich der Markt oder er akzeptiert dich nicht. Beziehungsweise dieses Entweder-Oder gibt es ja gar nicht. Ja, also du wirst ja immer eine Gruppe finden, die es anspricht, wenn du nicht, ein kleiner Faschist bist, ne? Aber
bin mir gar nicht sicher, ob Branding auch heißt, dass man sich irgendwo reinpasst. Kann ja auch andersrum sein, dass man ist, wie man.
Ja, man kann natürlich auch halt seinen Stempel aufdrücken, ne? Aber das ist ja so das meine ich ja, wenn das diese Buzzwords so durchs Dorf getrieben werden, ja, und dann gibt es ja auch diese, ich biete zum Beispiel keinen Online-Kurs an. Für keinen meiner Dienstleistungen. Mhm. Und oft haben mich da schon Leute gesagt, ey, komm mal, da kannst du einen Kurs drauf aufziehen, den kannst du dir verkaufen. Ne? Sag ich, ja, aber da fühle ich mich persönlich nicht gut mit, ja. Weil ich eine höchst individuelle Beratung anbiete. Und natürlich 80% von dem, was ich dir jetzt vielleicht erzählen würde, würde ich auch einem anderen Kunden erzählen. Aber diese 20%, das ist das Entscheidende eigentlich. Darauf kommt es wirklich an. Weil diese 20% oder manchmal auch nur 10%, die machen den echten Unterschied und die erzeugen die echte Wirkung. Und alles andere ist natürlich so relativ vergleichbar. Und das sehe ich ganz auf dem Markt, gerade was so Personal Branding betrifft, das sehe ich auf dem Markt sehr, sehr stark. Und meine Frau ist in einer größeren Firma, die haben da so einen relativ bekannten Personal Branding Agentur, ich nenne jetzt mal keine Namen. Und dann hat meine Frau 2, 3 Fragen gestellt und eine Antwort gekriegt und die Antwort war eigentlich nicht richtig, das wusste sie selber auch und hatte dann gesagt, nee, das ist doch so und so und so und sie sollten doch mal ihren Mann anrufen, der könnte ihnen das mal erklären.
Geil. Ich habe auch mal bei so einer, könnte sein, dass es die gleiche war, so eine Personal Branding Agentur, die haben halt so ein eine Stunde Online-Seminar damit, also als Werbemittel quasi gemacht. Schon live, ne, man konnte da mitmachen und hat dann Live-Vortrag und hat 1, 2 Profile analysiert. Und es ging erstens so schnell, ne, die hat wie so in doppelte Geschwindigkeit in einem Podcast oder so abgespielt. Und auch einfach 90% Banalitäten, wo ich mir dachte, okay, mal eine Woche mit LinkedIn beschäftigen, weißt du das schon alles? Das fand ich auch ein bisschen komisch.
Ja, beim Thema LinkedIn, du kennst mich, du weißt, da reagiere ich manchmal sehr gereizt. Ja. Ich sag halt immer, ich bin kein LinkedIn-Coach, ich bin aber Power-User.
Ja.
Ja, und deswegen wage ich zu behaupten, ich kenne LinkedIn besser als 99% der LinkedIn-Coaches.
Ja.
Ja, und ich finde es teilweise erschreckend, für wie wenig Leistung da an Geld abgerufen wird, weil vieles von dem, was ich sehe, da gibt es eine LinkedIn-Seite, Marketing-Seite, da gibt es, glaube ich, was 5 oder 6 PDFs, lad dir die runter, arbeite die ab, so muss ein Profil aussehen. Ja, manchmal das Gefühl, dass die Präsis eigentlich nur von LinkedIn geklaut sind und dann irgendwie umgebrandet wurden. Und wenn du das hast, dann hast du es eigentlich schon ganz gut stehen und dann fragt man ein paar Leute, worauf es wirklich ankommt und aber das im Grunde kannst du das alles nachlesen.
Ja, absolut. Ja,
ich mache eigentlich genau das als Power-User und ich bin ja so ein Beta-Tester für LinkedIn. Das sagen sie dir aber auch nicht, ne? Das erfährst du dann mal irgendwie so nebenbei.
Ja, da haben wir uns bei Audigo kennengelernt, weil wir da beide in so einem Beta-Dings-Kreis waren.
Ja. Und das finde ich halt, das ist wichtig. Also, wenn man da plant, hier irgendwie auch LinkedIn für sich, auch gerade fürs Personal Branding, ja, zu nutzen, dann ist nicht immer das, was die mega großen, erfolgreichen Accounts, die erzählen, die dann auch Posts machen wie, hey, super geil, ich habe 100 Mitarbeiter und so. Und wenn du dir dann anguckst, okay, in der Größenordnung müssten die ja eine Bilanz veröffentlichen. Mhm. Ah, gut, müssen sie nicht. Müssen sie nur hinterlegen. Wenn sie nur hinterlegen, dann erfüllen die Bilanzsummen nicht. Und wenn ich dann ausrechne, 100 Mitarbeiter, rechne den Mindestlohn aus, dann sind sie wieder alles Minijobber.
Ja, ja, na klar.
Ja, aber die kann auf keinen Fall 100 Leute Vollzeit mit Mindestlohn bezahlen. Ne? Also da stehen so Diskrepanzen, ja. Fake it until you make it.
Ja? Christian, ich gebe dir einen krassen Tipp. Profilfoto. Das ist wirklich mindblowing.
Ja, ich...
Müsste machen.
Ja, also es gibt da wirklich nette Geschichten, ne? Aber ich werde sozusagen jetzt gar kein LinkedIn-Coach-Bashing sein. Es gibt auch gute.
Ja.
Ja. Mit Sicherheit. Es gibt auch Leute, die es richtig gut machen, wenn sie es dann eben tatsächlich ja ein bisschen 360-Grad technisch sozusagen holistisch betrachten. Was ich aber immer sage, bau kein Haus auf fremdem Grund, ist ja ein altbekannter Satz. Mhm. Wir sehen ja, ich weiß noch, als Corona kam, war ich einer der Ersten, der LinkedIn Live hatte. Ja, und alle haben gesagt, oh, da musst du da ewig lange warten, eine Genehmigung kriegst. Dann denke ich, ja komm, ich habe zwar keine Idee für ein Konzept, ich bewerbe mich mal, weil dauert ja ein halbes Jahr angeblich. Mhm. So, ich habe Donnerstagabend mich darüber beworben, Freitag früh Zusage und dann hatte ich Druck, weil du dann nur 14 Tage Zeit hast, das erste Mal live zu gehen, sonst kriegst du es nicht, war es zumindest damals, ja. Und das war noch wirklich sehr elitär und sehr ausgesucht, hatte man so das Gefühl. Und dann hatte ich ja tatsächlich während Corona im einen Jahr, glaube ich, jede Woche eine Show gemacht. Mhm. Ja, hatten ja auch alle Zeit. Ja, hatte ich mal mittwochs gemacht, Vormittag, ey, ich habe da irgendwie 90, 100 Zuschauer gehabt. Das erreichst du heute fast eigentlich nicht mehr, wenn du irgendwie eine ganz, ganz große Marke bist.
Leider, ja.
Da ließ das irgendwie auf einmal nach. Ja, weil die dann was anderes entdeckt haben. Ja, jetzt ist ja leider LinkedIn so ein bisschen in der Phase, wo sie dieses Audioformat, also das Clubhouse dann kam, dann haben die auch gesagt, brauchen wir auch. Dann haben die es gepusht, gefeatured. Da hast du ein Audio-Event angelegt, das hatte die genau gleiche Reichweite wie ein normaler Beitrag. Heute hast du noch 20%, wenn es hochkommt. Ja, und heute kriegen Leute Nachrichten, schreiben mir, ich habe eine Nachricht gekriegt, dass du auf Sendung warst. Toll. Ja, also wo du sagst, was soll das? Ne? Oder auf einmal wird es ausgespielt und auf einmal kriegst du auch die Reichweite wie auf Beiträgen, nur da ist das Audio vorbei, du kannst es ja nicht nachhören.
Ja.
Und da sage ich mal, jetzt haben sie wieder den LinkedIn-Video-Feed im Auge, also ein bisschen TikTok getrieben. Und da vernachlässigen sie so ein bisschen wieder dieses Audio-Only-Format, was ich sehr schade finde.
Ja, ich fand auch, das war für mich ein wahnsinnig tolles Tool. Daraus ist ja auch der Podcast geworden und für mich viel passiert und so. Finde ich wirklich schade. Der Frank schreibt dazu, hat er zwar vorher geschrieben schon, aber passt wirklich sehr gut jetzt gerade. LinkedIn ist eine Diva.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Schlusswort für den Austausch. Erstmal, Christian, ich danke dir sehr. Bevor ich zur Abschlussfrage komme, hast du noch eine Nachricht, eine Botschaft an uns, wo du sagst, das wollte ich immer schon mal loswerden. Das ist wichtig, dass ihr das wisst.
Ja, Fly Eagles Fly, Dallas Sucks.
Ja, okay.
Nein, Spaß beiseite. Also, an alle, die so Creator da draußen sind, macht euer Ding. Lasst euch nicht irgendwie hetzen in irgendein Format rein, sondern macht das Format, wo ihr euch vor allem wohlfühlt, weil das merken eure Zuschauer, eure Hörer, eure Leser merken das auch, ob ihr da wirklich mit Herz bei der Sache seid und ob ihr euch wirklich wohlfühlt.
Und die Abschlussfrage ist, stell dir vor, du hast unter unter diesem Suchschlitz bei google.de kannst du 24 Stunden einen Text platzieren, der aber keine Werbebotschaft sein soll. Was würdest du da hinschreiben?
Ein Text, ist der zeichenlimitiert oder?
Nee, ja. Kannst du gerne so lang, aber es muss man halt lesen in 24 Stunden.
Ja, ich würde immer hinschreiben, die Tasten eines Klaviers sind schwarz und weiß, aber sie zaubern Millionen von Farben in unseren Kopf.
Ah, wunderschön. Christian, vielen, vielen Dank dir. Danke euch fürs Mitschreiben. Danke an LinkedIn, falls doch mal jemand uns da sieht jetzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.
Ja, ciao. Grüße gehen raus ans World Wide Web.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.